Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Politik-Podcast Folge 388. Willkommen. Es ist noch etwas weniger als ein Jahr bis zur nächsten Bundestagswahl, falls die Ampelkoalition überhaupt durchhält bis zum 28. September 2025. Aber so oder so im politischen Berlin ist irgendwie zu spüren, dass es auf die nächste Bundestagswahl zugeht. Die Betriebstemperatur, die Nervosität, die steigen spürbar. Die Parteien stellen sich entsprechend auf und besonders bei drei Parteien hat sich einiges getan in den vergangenen Tagen und Wochen. Die SPD musste sich ruckzuck einen neuen Generalsekretär, Sekretärin suchen nach dem überraschenden Rücktritt von Kevin Kühnert. Auch die Bündnisgrünen stellen sich neu auf mit und nach den Rücktritten der kompletten Parteispitze und vor den zu erwartenden Wahl von Robert Habeck zum Spitzenkandidaten. Ja, und die Unionsparteien, die geben sich wiederum demonstrativ geschlossen, was sich unter anderem an der Einigung auf Friedrich Merz als Kanzlerkandidat von CDU und CSU zeigt. Was das alles bedeutet für die Stimmungslage und für die politischen Ausrichtungen der Parteien, darüber sprechen wir jeden Tag im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio und wir wollen euch dran teilhaben lassen. Im Politik-Podcast heute mit dabei
Katharina Hamberger, ich schaue hier vor allem auf die Unionsparteien, also CDU und CSU und ob die wirklich so geschlossen sind.
Und Gudula Geuter, unter anderem für die Grünen zuständig.
Ja, Frank Capellan, für die SPD zuständig seit vielen Jahren. Interessanter Punkt, Steffen, wann erleben wir die Bundestagswahlen? Da haben wir eben auch drüber diskutiert und ich glaube, da bereiten sich viele in den Parteien auch darauf vor, dass es schneller gehen könnte, als so mancher erwartet.
Ja, ich bin Steffen Wurzel und wir saßen wirklich in diesem Studio, in dem wir das aufnehmen, vor 10 Minuten und haben über die Frage diskutiert, ob es überhaupt noch ein Jahr dauert. Können wir nachher auch noch thematisieren. Frank, erstmal zu dir. Als Kevin Kühnert diese Entscheidung verkündet hat, ich trete zurück, da saßen wir auch in diesem Raum zusammen. Du warst, glaube ich, irgendwie zugeschaltet und wir waren alle sehr überrascht.
Ja, ich war nicht in Berlin. Ich war auch überrascht. Ich wollte eigentlich auch 2 Tage frei machen. Und ich glaube, viele waren überrascht, auch in der Partei. Natürlich, die Parteispitze war eingebunden. Lars Klingbeil ist sehr eng mit Kevin Kühnert. Die beiden sind befreundet. Ich glaube, das kann man so sagen. So nehme ich das auch wahr, auch wenn man vielfach ja sagt, in der Politik gibt es keine Freundschaft. Nein, das ist wohl am Wochenende klar geworden, dass er nicht mehr kann, dass er mental, so wurde dann auch schnell gesagt, überfordert ist, dass er sich zurückziehen möchte. Aber was den Medienbereich angeht, ich glaube, da wusste es niemand vorher. Also das platzte dann schon völlig überraschend in unsere Schalte da rein, ne, dass Kevin Kühnert zurücktritt.
Und dann dennoch die Nachfolge ging dann relativ schnell. Matthias Mierschwitz machen.
Ja.
Das ist dann das überraschend gewesen, dass sie so schnell mit diesem Namen um die Ecke kam?
Also Kevin Kühnert hat mit Lars Klingbeil, so wie ich das gehört habe, wohl schon länger darüber gesprochen, dass er sich mit diesem Gedanken trägt, sich zurückziehen zu müssen, auch aus gesundheitlichen Gründen. Er, Lars Klingbeil und Saskia Esken, die wussten dann und eben auch der Bundeskanzler Olaf Scholz, zu dem Kevin Kühnert ja mittlerweile ein recht vertrauensvolles Verhältnis auch entwickelt hat, also die wussten dann, ich weiß es nicht genau, spätestens am vergangenen Wochenende Bescheid und dann konnte man sich schnell Gedanken machen, wer soll es denn werden und Matthias Miersch, auf ihn ist sicherlich die Wahl gefallen, weil der sofort einsteigen kann, der muss sich nicht einarbeiten und da spielt wieder das Thema rein, was passiert eigentlich, wenn wir im März vorgezogene Neuwahlen hätten, März wird immer wieder genannt als mögliches Datum, wenn die FDP möglicherweise die Koalition platzen lässt. Matthias Miersch ist seit mehr als 20 Jahren dabei, 55 Jahre, ist natürlich jetzt auch wieder so ein Generationenwechsel, was den Generalsekretärsposten angeht, da war Kevin Kühnert ja mit 35 einer, der gerade auch die Jungen ansprechen konnte. Aber Miersch ist versiert, lange Zeit Fraktionsvize, war für höhere Ämter immer wieder gehandelt worden, sollte nach der Bundestagswahl zunächst, so war das im Gespräch, den Fraktionsvorsitz übernehmen, war jetzt auch immer wieder genannt worden, weil wir ja nicht wissen, ob Rolf Mütze nicht wirklich noch weitermachen wird, die Fraktionsführung. Also der Mann kann was, der weiß, was er tut und der kann schnell an den Start gehen, das war entscheidend.
Nun ist Matthias Miersch gleichzeitig bisher noch eine Führungsfigur der parlamentarischen Linken. Er ist klar links ausgerichtet. Das war Kevin Kühnert oder ist Kevin Kühnert auch, vielleicht sogar ursprünglich noch mehr. Aber Kühnert war jetzt ja eingebunden in diese Loyalität im Amt des Generalsekretärs. Was heißt das denn in dieser Situation, wenn jemand dezidiert Linkes ein Jahr vor der Bundestagswahl dieses Amt übernimmt? Ist das auch nochmal eine Richtungsentscheidung für den Wahlkampf, der folgen wird? Oder geht man einfach davon aus, dass von einem Tag auf den anderen eher sozusagen in die Loyalität zu Partei und Kanzler wechselt?
Also wir beide haben darüber ja auch schon diskutiert, als ich dann sagte, das könnte jetzt möglicherweise ein bisschen schräg rüberkommen, dass Olaf Scholz jetzt ausgerechnet einen dezidierten Linken, wobei ja Kevin Kühnert auch so einer war. Ich habe gesagt, der ist dann auch domestiziert worden, in Anführungszeichen, Kevin Kühnert. Also er war ja einer der schärfsten Kritiker auch von Olaf Scholz. No-GroKo-Kampagne erinnern wir uns 2017/18 und war dann doch loyal. So, und jetzt kommt mit Mirsch eben auch wieder ein Linker, aber das hat meiner Ansicht nach schon den Charme, dass man den linken Parteiflügel einbinden kann und hat auch den Vorteil, dass man mit linken Themen, gerade was die Wirtschaftspolitik angeht, in den Wahlkampf gehen kann. Und das ist ja das, was Olaf Scholz, Katharina, du weißt das, ja, möchte. Er möchte ja dieses Duell mit Friedrich Merz und sagen, wir machen eine ganz andere Wirtschaftspolitik, wir machen eine andere Steuerpolitik, wir kümmern uns um eine Vermögensteuer, wir wollen die Schuldenbremse aufheben. Und für den Wahlkampf ist da Matthias Mirsch sicherlich nicht der Falscheste. Also der kann das machen, um dieses Duell möglich zu machen. Aber fürs Regieren jetzt noch, solange Olaf Scholz im Amt ist, kommen wir gleich sicherlich auch nochmal drauf, wird es nicht leicht. Das haben wir heute auch schon gemerkt.
Ich fand das gestern auch in der Pressekonferenz interessant, wo er vorgestellt wurde, eben offiziell als neuer Generalsekretär, kommissarischer Generalsekretär, muss man ja auch noch sagen, solange er noch nicht vom Parteitag gewählt ist, der SPD. Und da wurde genau dieser Punkt, den du genannt hast, Frank, recht deutlich. Das hat sowohl Mirsch als auch Klingbeil genannt, dass eben Mirsch nicht die Merz-CDU ist und genau fürs Gegenteil steht und genau diese wirtschafts- und industriepolitischen Fragen eine große Rolle spielen werden im Wahlkampf und dann eben auch die Fragen, wie viel Staat brauchen wir, wie viel Subventionen oder Investitionen, wie soll das alles aussehen und dass man da eben eine sehr andere Haltung hat. Und das kommt ja auch wiederum von der CDU, dass man einen Wirtschaftswahlkampf führen wird. Also das werden schon die entscheidenden Themen werden. Und dann war ja auch noch der Ton von Matthias Mirsch, der 4 Punkte aufgezählt hat, die ihm wichtig sind und darunter eben auch, dass er nicht Friedrich Merz ist und dass er für eine ganz andere Politik steht. Und er hat auch angesprochen auf Olaf Scholz nochmal recht deutlich gemacht, dass er nicht bereit ist, sich komplett zu, wie du es nanntest, Frank, domestizieren zu lassen.
Dass er kein Ja-Sager ist.
Genau,
ne?
Ist kein Ja-Sager und er wird schon auch unterkühlen.
Das hatte ich gerade bereitgelegt, diesen Originalton. Vielleicht können wir das nochmal einspielen, ganz kurz, wie sich Matthias Mirsch da geäußert hat.
Aber wer mich kennt und vielleicht bin ich deswegen auch ausgewählt worden, ich werde nicht bequem und ein einfacher Ja-Sager sein.
Katharina, vielleicht nochmal ganz wichtig, aber auch die Frage zur Begrifflichkeit. Ein Generalsekretär, eine Generalsekretärin, was ist das für ein Job? Es gab sowas immer unter kommunistischen Regimen, da ist es der Oberchef. Die Oberchefin gab es da immer nie, aber der Chef. Und bei Parteien?
Ja, es gibt ja sehr unterschiedliche Ausprägungen. Ne? Wir haben das ja in diversen Institutionen, Generalsekretäre oder Generalsekretärinnen. Und wir haben das auch in vielen Parteien. Wir haben das nicht in allen Parteien. Und es ist häufig der Manager oder die Managerin quasi der Parteizentrale zum einen, ist aber auch jemand, der sich um die Belange in der Partei kümmert, guckt, dass er vernetzt ist, dass man die Partei zusammenhält. So ein bisschen quasi der Nebenmann zum Vorsitzenden, zur Vorsitzenden und managt eben auch Wahlkämpfe. Das unter anderem gehört zum Genkriterium und dann ist, welche Rollen man so jemandem auch in der Partei zuschreibt. Also bei der CSU beispielsweise ist es sehr stark die Rolle des Wadelbeißers, bei Edmund Stoiber war es das blonde Fallbeil, also jemand, der immer sehr stark auftritt und das aussprechen kann, was der Vorsitzende nicht aussprechen kann,
und
polarisieren
auch mal provoziert
kann.
So, ja, ne? Genau, bei Bijan Szeserei sieht man das bei der FDP immer wieder auch, schon auch mal ordentlich
und
auf den Putz
bei haben. Der CDU war es immer ein, kam es immer auch auf, auf die Vorsitzende drauf an, auf den Vorsitzenden. Also wenn man mal zurückguckt, es war Peter Tauber, war kein Wadelbeißer. Das war auch Hermann Gröhe nicht. Also das waren ja ganz andere Typen als ein Martin Huber oder ein Alexander Dobrindt oder ein Bijan Cizeray. Und dann gibt es Parteien, da kann Gudula vielleicht noch was sagen, die haben überhaupt dieses Amt des Generalsekretärs, der Generalsekretärin nicht.
Und zumindest heißen die nicht so. Warum haben es die Grünen nicht? Die könnten ja manchmal auch vertragen, dass da mal jemand zurückkeilt. Oder man nimmt ja so wahr, die werden vor allem angekeilt. Aber wieso haben die keine Generalsekretärin, Generalsekretär, die auch mal auf den Putz haben?
Also erstmal ist es eine Frage der Benennung einfach. Ich habe gerade noch mal in die Archive geschaut. Da steht zum Beispiel erstmal, dass in der CDU Josef Hermann Dorfhus als erster Generalsekretär gilt, damals
die Älteren unter uns,
damals vor 60 Jahren geschäftsführender Vorsitzender. Dann gibt es jetzt Bestrebungen bei den Grünen, sich endlich mal einen Generalsekretär anzuschaffen.
Wäre das dann auch eine Doppelspitze eigentlich?
Nee, da ist aber erstmal die Frage, ob das überhaupt was Neues wäre. Und es ist eben sehr lustig, wenn man jetzt im Moment gerade mal nachliest, was über Generalsekretäre geschrieben wird, dann sagen die einen, naja, wie früher bei der SPD übrigens auch, heißt das bei der Generalsekretär bei den Grünen politischer Geschäftsführer. Die anderen schreiben, naja, und es gibt Parteien, die kommen ganz ohne Generalsekretär aus, wie die Linken und die Grünen zum Beispiel. Also erstmal ist es eine Frage der Benennung und dann ist es aber auch eine Frage der Person, wie das jemand ausfüllt. Also Kellner war vielmehr jemand, der auch klar Position bezogen hat und konnte das auch, während Emily Bühning da einfach auch nicht als überzeugend wahrgenommen wird, weil wenn sie dann klar versucht, Kante zu geben, das manchmal als überschießend wahrgenommen wird, das kann eben auch nicht jeder. Und dieses vielgestaltige Amt, wo man eben sehr viel organisieren, zusammenführen muss, das ist eben nicht dasselbe Talent wie der Wadelbeißer. Und insofern ist das eine Schwerpunktgebung innerhalb der Partei. Und ich denke eben mal, dass das bedeutet, wenn man sagt, man überlegt bei den Grünen, sich einen Generalsekretär anzuschaffen, dass das eben auch die Frage einer solchen Schwerpunktsetzung ist. Ich trage jetzt hier nochmal nach. Michael Kellner, früherer Generalsekretär, politischer Geschäftsführer, heutiger Staatssekretär. Emily Bühning, eben die aktuelle politische Geschäftsführerin, noch bis zum Parteitag, von der es eben die Forderung gab, so wie es ja auch tatsächlich an Kevin Kühner teilweise die Forderung gegeben hatte, wegen der miserablen Wahlergebnisse zurückzutreten. Was bei den Grünen dann passiert ist, da hatten das viele erwartet, dass das möglicherweise kommen würde, ist, dass dann eben alle gegangen sind. Aber erstmal, das ist eben auch etwas, was mit dem Amt des Generalsekretärs, politischen Geschäftsführers verbunden ist, dass man die Verantwortung für etwas trägt.
Bisschen wie der Trainerwechsel beim Bundesliga-Verein, so ein bisschen, ne?
Ja.
Hat ja auch viel mit Sichtbarkeit zu tun. Wie sichtbar ist ein Herr Kellner? Oder, da gucke ich Katharina an, wie sichtbar ist ein Herr Chaya? Das kann dann ja auch ganz schnell gehen, dass
auch
man relativ...
Die Älteren unter uns.
Ne, gar nicht so alt, stimmt ja nicht. Aber dass man relativ geräuschlos dann auch ausgewechselt wird.
Ja, Mario Chaya war ja der Generalsekretär, den die CDU hatte vor Carsten Linnemann. Und Mario Chaya ist ins Amt gekommen mit Friedrich Merz. Und man dachte, man hat da einen besonderen Coup, weil Mario Chaya hat in einem eigentlich sehr linken Umfeld seinen Wahlkreis gewonnen, direkt mit einem
Berlin-Lichtenberg.
Für ihn ein Riesenerfolg mit einem guten Wahlkampf vor Ort. Also dachte man, der kann das auch irgendwie. Und er kommt aus Ost-Berlin, also er bringt etwas mit, was es im Konrad-Adenauer-Haus sonst auch relativ wenig gibt und was Friedrich Merz auf keinen Fall ist, nämlich ein Ostdeutscher. Und er war kurz vorher in die Arbeitnehmerschaft der CDU eingetreten und man dachte, ach, da hat man den Sozialflügel auch irgendwie vertreten, obwohl man das bei Mario Chaya so ein bisschen Fragezeichen dran machen muss, inwieweit das vor allem aus Karrieregründen passiert ist oder ob das tatsächlich überzeugter Arbeitnehmerflügel ist. Und der hat einfach nicht funktioniert. Er hat zum einen mit dem Vorsitzenden nicht funktioniert. Das ist auch immer ganz wichtig, dass das Tandem irgendwie, dass man sich absprechen kann, dass man ein Vertrauen hat. Die beiden haben nicht funktioniert. Und dann hat der, ich würde sagen, er war in Teilen zu verkopft, um eben Botschaften auf die Straße zu bringen, um aufzufallen, um wahrgenommen zu werden. Also wenn man Interviews mit ihm geführt hat, dann waren die immer, ja, das wirkte teilweise sehr intellektuell. Und das ist dann für die breite Masse oft so ein bisschen abgehoben. Und das kam nicht an. Und er war zu wenig vernetzt in der Partei. Also er kannte viele in der Partei nicht, er kannte die Kommunalebene nicht, er hat eben damals den guten Wahlkampf, den er geführt hat, mit Erfolg vor allem für sich geführt und hat den überhaupt nicht zum Beispiel mit dem CDU-Logo damals gemacht. Also das sind so Dinge, da merkt man, dem fehlte so ein bisschen die Parteianbindung und dann hat Merz irgendwann nach langem Drängen entschieden, der muss jetzt weg. Und dann hat man gesagt, ja, der wird irgendwo eine tolle Funktion bekommen. Im Gesundheits- und Sozialbereich hat er nie bekommen. Also das hat man versucht, so geräuschlos abzuräumen. Und dann hat man eben doch Carsten Linnemann genommen, von dem es immer hieß, den kann er doch nicht nehmen, weil der ist doch viel zu nah an Friedrich Merz dran. Die beiden Männer sind sich doch viel zu ähnlich. Beides Katholiken aus Nordrhein-Westfalen auch, ne? Und beides wirtschaftsnahe CDU-Politiker, haben wenig mit der Sozialpolitik zu tun. Also es funktioniert jetzt und Linnemann ist sehr präsent, aber er ist halt Merz auch sehr ähnlich, muss man auch sagen.
Und vielleicht funktioniert es deswegen so gut. Frank, ich bin ja sozialisiert in einer Zeit, wo es nur einen Klassiker-Generalsekretär gab, nämlich bei der SPD, Franz Müntefering, der immer berühmt war oder berühmt ist, dass er gesagt hat, Partei gut, Fraktion gut, Glück auf. Romantisiere ich da etwas, wenn ich sage, das waren halt so die Zeiten, wo da noch richtig medialer Fokus auf die Leute war, die hat man ganz ernst genommen, die waren ganz lange in Amt und Würden und jetzt treten die zurück oder werden schnell ausgewechselt?
Naja, ich würde jetzt schon sagen, Kevin Kühnert, all das, was du, Katharina, eben angesprochen hast, also die Präsenz in der Öffentlichkeit, der reißt da auch eine ganz schöne Lücke bei der SPD. Denn der war auch ähnlich wie Franz Müntefering, der war präsent, der war in den Medien stets, in Talkshows, sehr eloquent, rhetorisch hervorragend, ist Kühnert da aufgetreten, sehr schlagfertig. Das fehlt der SPD jetzt und ich hänge noch so ein bisschen daran, so die Beschreibung eines Generalsekretärs, der warten der mal draufhaut, auch unter die Gürtellinie teilweise, so wie wir das vor vielen Jahren erlebt haben. Das war immer so, meiner Ansicht nach, auch das Thema bei der Union, bei der CSU sowieso. Die Bayern sind da einfach vom Charakter her, von ihrer Mentalität her ein bisschen schärfer drauf.
Aber auch Heiner Geißler zum Beispiel.
Den wollte ich gerade nennen. Ja, Heiner Geißler, genau. Heiner Geißler, den habe ich da auch im Kopf. Der fällt mir, die Älteren
jetzt werden sich halt erinnern.
Genau. Aber das war einer, der immer draufgehauen hat. Und wenn du jetzt, Steffen, auf die SPD schaust, da waren dann Leute wie Olaf Scholz beispielsweise auch mal Generalsekretär.
Damals ist Scholz-O-Mat entstanden.
Da war der Scholz-O-Mat. Und das war eben nicht der Wadenmeister, der Mann, der angegriffen hat, sondern der, ich würde jetzt fast sagen, Plattitüden da von sich gegeben hat. Und dieses Scholz-O-Mat-hafte war ja eben dieses... diese Sprache, was ihm ja heute auch noch teilweise als Kanzler vorgeworfen wird, die kein Mensch so richtig verstehen konnte, also so ein Bürokratendeutsch.
Jetzt aber mal die Frage, gab's das denn früher, dass die Leute zurückgetreten sind, weil sie sagten, vielleicht der Druck zu hoch oder ich schaffe es gesundheitlich nicht, ist denn die Arbeitsbelastung für Generalsekretäre, Generalsekretärinnen deutlich gestiegen jetzt, dass wir einfach damit rechnen müssen, dass man das nicht mehr so lange machen kann?
Ich habe heute ein Interview mit Michael Roth nachgelesen und der hatte sich ja auch
SPD-Außenpolitiker, Vorsitzender des Außenausschusses, ne?
Genau. Und der hatte sich ja auch mal für ein halbes Jahr, glaube ich, zurückgezogen, weil er mental Probleme hatte, Burnout-Syndrom. Und der sagte ihm, ja, ohne da romantisieren zu wollen, früher ging es ein bisschen ruhiger zu. Heute ist die Schlagzahl der Politik, also das, was von Politikern erwartet wird, was man alles zu tun hat, in welchen Medien man auftreten muss, in sozialen Medien, wo man präsent sein muss, da hat sich das Tempo enorm erhöht und die persönlichen Diffamierungen und Anschuldigungen, und das merken wir ja auch als Journalisten, da müssen wir uns ja auch von frei machen. Also ich lese längst nicht mehr jede Hörerzuschrift, weil die oft so beleidigend sind. Und das trifft ja für solche Politiker, die dermaßen im Rampenlicht stehen, umso mehr noch zu. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass sich das verschärft hat. Durch das Tempo, was wir ja auch hier erleben und auch durch das verschlechterte Klima, da hat auch die AfD mit beigetragen. Natürlich nicht nur, aber das ist schon sehr plausibel, dass sich da was verändert hat und dass wir aus diesem Grund auch immer häufiger erleben, dass Politiker sagen, nee, ich kann nicht mehr und ich lasse mich hier nicht mehr fertig machen für Dinge. Mhm. Muss ich auch den Kopf herhalten, für die ich gar nicht zuständig war. Und es gibt keine vernünftige Diskussion mehr. Und das führt natürlich zu mentalen Belastungen. Und das war offenbar bei Kevin Kühnert jetzt der Fall.
Gudula, die Rücktritte von Ricarda Lang und Omid Nuripur, die hatten aber ausdrücklich nicht damit zu tun, oder? Also obwohl ja gerade Ricarda Lang auch heftigst angegangen wurde in den vergangenen Jahren.
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde auch nicht zu dem passen, wie sie auch weiterhin immer noch auf Instagram auftritt. auftritt, mit sehr einer sehr, sehr selbstbewusst, sehr über den Dingen stehend, ironisch, gleichbleibend. Nee, aber zu den Rücktritten gleich. Ich wollte erst noch mal zu der gestiegenen Belastung kurz noch mal was sagen. Konrad Adenauer hat angeblich 6 Stunden am Tag sich mit Politik beschäftigt und sich dafür reinfahren lassen ins Büro und sich ansonsten zwischendurch hingelegt und um den Garten gekümmert. Die Arbeitsbelastung ist mit Sicherheit gestiegen, wobei wir natürlich auch immer nur die erste Reihe im Blick haben. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, je nachdem, auf wen man da guckt. Ich warne nur trotzdem, obwohl das gerade diese öffentliche Belastung und Diffamierung, das sicherlich ein ganz wichtiges Argument allgemein ist, warne ich vor Allgemeinerungen. Also die Frage, werden wir das bei Generalsekretären jetzt öfter erleben? Ich glaube, das hat doch immer sehr viel mit der Person, mit der persönlichen Situation zu tun. Ich will jetzt nicht über Kevin Kühnert spekulieren, aber es erleichtert die Sache sicherlich auch nicht, wenn man eben domestiziert wird und eine Loyalität an den Tag legen muss und mit der jeder dann auch anders dann umgeht.
Das habe ich mich auch gefragt, ob es am Ende wohl auch dann doch zu viel war für Kevin Kühnert, weil ich sagte das ja eingangs, also eher...
Du meinst, dass man zu viel Spagat machen muss?
Genau, oder was genau. Meinst du? Also die Loyalität gegenüber Olaf Scholz, den er damals so dermaßen bekämpft hat. Und da hat er ja versucht, eben die Neuauflage der Großen Koalition zu verhindern. Das ist ihm nicht gelungen. Und Scholz hat ja dann weiter regiert, aber als Vizekanzler mit Angela Merkel regiert. Stand aber dann enorm unter Beobachtung. Und es war ja auch Kevin Kühnert ganz entscheidend, der dafür gesorgt hat, dass Saskia Esken, eben auch eine Partei Linke und damals Norbert Walter Borjans, dass die beiden SPD-Vorsitzende wurden, ohne die Unterstützung der Jusos.
Und nicht Olaf Scholz.
Er hat damals eben die Wahl verloren und ist dann aber doch letztlich Kanzler geworden. Ja, und dann kam auf einmal Kevin Kühnert und das war für mich immer so ein Paradoxon, dass er dann auf einmal der Generalsekretär war, der ja natürlich für die Partei spricht, der aber auch loyal sein musste gegenüber dem eigenen Kanzler. Wobei, da sollten wir vielleicht nochmal drüber sprechen, Scholz steht jetzt dermaßen SPD-intern in der Kritik, dass sich da auch was verändert. Und das sagt ja eben auch Matthias Mirsch, wenn er sagt, ich lasse mich nicht verbiegen und ich bin nicht der Ja-Sager und ich nicke nicht alles ab. Wir haben Erwartungen an dich, Bundeskanzler.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich dann eine Frage, ne, ob man sich für einen Wahlkampf verantwortlich machen lassen will, für den man vielleicht gar nicht die Leidenschaft aufbringen kann. Ja, das ist alles spekulativ, die man machen müsste, weil man gar nicht so hinter dem Kandidaten steht. Ist jetzt irgendwie eine Woche vor seinem Rücktritt noch mit Kevin Kühnert in der Sendung. Und da ging es auch um den Wahlkampf. Da hat er noch angedeutet, na, wir müssen uns schon noch aufstellen, wir sind noch nicht bereit für diesen Wahlkampf. Da merkte man schon, wie schwer das auch ist, diesen Wahlkampf zu managen. Vielleicht nochmal ein Wort zu der Frage, ob wir häufiger Rücktritte sehen wegen Arbeitsbelastung. Ich weiß gar nicht, ob das immer so, man sagen kann, das ist auf jeden Fall gestiegen und Politiker, Politikerinnen müssen heute mehr machen und deswegen haben sie vielleicht häufiger Burnout. Ich glaube, das war früher auch schon so, weil die Arbeitsbelastung natürlich auch da ist, gerade wenn du im Wahlkampf unterwegs bist, wenn du im Wahlkreis sein musst, wenn du dein Direktmandat verteidigen willst. Aber man hat es früher vielleicht nicht ausgesprochen. Also die Tatsache, dass jemand sagt, ich habe psychische Probleme oder mir ist es zu viel.
Und ich breche mir Zacken aus der Krone, wenn ich jetzt sage, ich ziehe mich zurück.
Das ist, glaube ich, etwas, was heutzutage leichter ausgesprochen wird, als es früher, wo du gesagt hast, ich gebe auf keinen Fall eine Schwäche zu.
Generationen.
Ja, das hat ja zum Beispiel Michael Roth getan, ne, der es offen angesprochen hat und da würde ich dir recht geben. Also je mehr solche Fälle bekannt werden, desto eher sagt auch jemand anderes, ja, mir geht's nicht gut und ich schaffe das nicht mehr.
Mhm. Aber du hattest vorher nach den Grünen und den möglichen Gründen für den Rücktritt gefragt. Da haben wir jetzt eine kleine Schleife gemacht.
Ich hatte das so verstanden, dass dort der Wechsel war, weil man sich auch anders profilieren möchte, anders aufstellen möchte, inhaltlich als Partei. Habe ich das richtig verstanden?
Also erst noch mal zu dieser Frage des Angegriffenwerdens. Da gab es eben auch Spekulationen, ob möglicherweise hinter dieser Entscheidung, dass diese Vorsitzenden es nicht mehr breit in der Öffentlichkeit weitermachen, auch steht, dass insbesondere Ricarda Lang eben so angefeindet wurde. Das habe ich nirgendwo bestätigt gefunden und das fände ich auch ein schwieriges Signal, weil das Nachgeben wäre in eine Richtung, wobei andererseits, wenn es darum geht, ob man jetzt massiv der Partei schadet, ist das natürlich kein Argument, aber trotzdem ist das eine Polarisierung, die ja da stattfindet, die zum Teil auch den Grünen Stimmen
gebracht hat. Wir hatten in Deutschland einen Politikwissenschaftler, der sogar so argumentiert hat, das ist eigentlich ein fatales Zeichen, weil das sozusagen auf Wasser auf die Mühlen der AfD ist, die sagt, ja, je mehr Druck wir aufbauen, desto mehr werden wir solche Leute los.
Von Lucke war das in unmittelbarer Reaktion auf den Rücktritt, nur das, wie gesagt, ist nicht bestätigt. Nicht bestätigt ist auch das, was sehr viel naheliegender ist, nämlich, dass es einen Druck von Robert Habeck gegeben hat oder eben insgesamt aus der Grünen Partei auf die beiden stark gegeben hat. Das haben die beiden sehr deutlich zurückgewiesen, dass das so gewesen wäre. Gleichzeitig ist es so, aber das kann natürlich trotzdem auch aus ihrem eigenen Willen gekommen sein, dass das Ergebnis ist, dass das jetzt ein klares Drehbuch gibt, das die Rolle von Robert Habeck stärkt, mit einem Personal, das auf ihn zugeschnitten ist, mit, wenn der Parteitag das denn mitmacht. Es gibt Mitte November einen Parteitag, wo sowohl das neue Führungspersonal gewählt werden soll, als auch er als Spitzenkandidat oder Kanzlerkandidat inauguriert werden soll. Und dieses ganze Geschehen, das mit den Rücktritten den Anfang genommen hat, folgt jetzt eben so einem Drehbuch, das auf eine Neuausrichtung der Partei zuläuft. Wie gesagt, was das konkret mit diesen, wie sehr das konkret irgendwie gesteuert war mit den Rücktritten, das ist eine Frage, die wir einfach
nicht haben. Aber es hat was mit der Richtung zu tun, oder? Mit der, das noch kurz, Katharina, die Richtung, die Ausrichtung, die Profilierung der Partei soll damit schon in eine gewisse Richtung gelenkt werden. Kann man das so sagen?
Jein, ein klares Jein ein als klares Antwort. Jein. Und das liegt an dem klaren Jein, das auch die Person Robert Habeck verkörpert als eine solche Führungsfigur. Der ist ja, sagen wir mal, der Oberrealo der Partei, steht also unter anderem auch, und das ist der schwierigste Punkt bei der ganzen Sache, für einen deutlicheren und weniger klassisch grünen Kurs in der Migrationspolitik. Das ist das, wo es sicherlich auch die meisten Reibereien geben wird. Und es ist auch klar, dass er hat sofort betont in den ersten Reaktionen auf den Rücktritt, dass ihm es eben jetzt auch sehr wichtig ist, auf dem Parteitag das offen zu diskutieren. Und wenn sie ihn wollen, dann sollen sie ihn wählen.
So der ungefähr. Winkt mit dem Zaunfall ein bisschen.
Und das heißt, ich will ein klares Mandat und ich will Beinfreiheit. Oh. Und da ist eben noch nicht klar, wie stark das wirklich der Fall sein wird. Und gleichzeitig hört man jetzt von ihm auch in Interviews eher Signale, dass er natürlich auch auf den linken Flügel in der Partei zugehen will. Und das ist die Auseinandersetzung, die jetzt geführt wird mit Sicherheit. Ein Teil davon wird eben auch sich ausdrücken in den Ergebnissen der Wahl der neuen Vorsitzenden. Das heißt, für den linken Flügel ist eben jetzt designiert, in Anführungsstrichen, Felix Banaschak und für die Realos Franziska Brandner, was eben schon ein sehr deutliches Signal ist, weil Franziska Brandner im Moment parlamentarische Staatssekretärin in seinem Ministerium
sehr ist, nah
weil
dran
sie
ist
sehr an, nah ist überhaupt, weil sie eben auch in Positionen sehr nah ist. Das heißt, da zeichnet sich wirklich eine Richtungsentscheidung ab. Und wie das bei den Grünen in dieser schwierigen Situation im Moment so ist, finden die Kämpfe darüber, die Flügelkämpfe, die es gibt, bisher noch so halb unter der Decke statt.
Das wollte ich. Ich wollte auf die auf diese Personalfragen wollte ich tatsächlich mal eingehen, weil ich es interessant fand, weil du auch gesagt hast, ne, zugeschnitten auf Habeck auch, aber da ist ja eben Felix Banaschak, der zwar ne als Parteilinker gilt, aber wenn man so hört, ja auch mit allen anderen immer kann und ganz
ja, eloquent. Ja, aber ist schon Parteilinker.
Genau. Und dann ist ja da noch Andreas Audretsch, der ja der vorhin schon genannten Emily Bühning nachfolgen soll, als dann, was er dann auch immer ist, Generalsekretär oder was man noch was nennen möchte, Geschäftsführer. Und Andreas Audretsch ist ja so ein bisschen der Stachel im Fleische der Union. Und also ich glaube, wenn der anfängt zu reden, kriegen die alle Puls, weil der auch eher tendenziell linker ist, oder?
Die sind beide nicht tendenziell links, die sind beide ganz klar links, sie sind beide gut vernetzt. Also will sagen, Felix Banaschak und Andreas Audretsch. Audretsch ist eben noch klarer auch in den Ansagen links, hat jetzt auch noch mal ein Papier veröffentlicht, in dem er eben noch mal klar macht, was er auch insgesamt an Gerechtigkeitsdefiziten in Deutschland sieht, die über Steuerrecht
drauf auf jeden Fall auch, ne?
Das kann er auch und das bereitet er in einer Weise eben zum Beispiel mit dem Steuerrecht gerade vor, die dann teilweise dezidiert links ist, was allerdings aber auch der Teil der linken Politik ist, die im Moment mit der Neuausrichtung weniger zu tun hat.
Wobei ich mich schon frage, dieses Rechts-Links-Denken, und das wird ja auch immer wieder thematisiert, jetzt auch gerade von Matthias Mirsch im Interview im Deutschlandfunk, inwieweit das wirklich noch so trägt. Man distanziert sich davon, und Matthias Mirsch ist auch ein Beispiel dafür, dass er ein Brückenbauer sein kann, weil er in Hannover in einem eher strukturkonservativen Wahlkreis immer wieder das Direktmandat geholt hat. Also der ist jemand, der da auch pragmatisch rangeht, der auch versucht, eher konservativ denkende Menschen zu überzeugen. Also gerade bei den Themen auch Transformation. Sein großes Thema ist ja auch die Klimapolitik, Energiepolitik. Und da war er es ja beispielsweise auch, der gesagt hat, Heizungsgesetz von Robert Habeck ist eigentlich gut und richtig, aber die soziale Komponente fehlt da. Und da hat er dann auch den Kanzler getrieben, denn da konnte man sich ja auch fragen, warum hat Olaf Scholz das damals nicht erkannt, dass dieses Heizungsgesetz doch sehr große Fehler hatte und dass das so ein Aufregungspotenzial hatte. Da war es Matthias Mirsch, der da die Brücke geschlagen hat und diese soziale Komponente damit rein verhandelt hat, weil sich eben nicht jeder eine Wärmepumpe leisten kann. Das war ja so ein Punkt.
Die Grünen behaupten natürlich von sich, dass sie das waren, aber das ist eine andere Frage, dass sie es nur am Anfang noch nicht veröffentlicht oder auch noch nicht geschrieben hatten, dass das aber immer geplant war. Abgesehen davon ist das auch bei Felix Banaschak so. Der war Teil eben der Doppelspitze als Parteiführung in Nordrhein-Westfalen und legt unheimlichen Wert darauf, dass man das im Konsens dann führt. Diese Frage, was ist rechts, was ist links, da kann man die Frage stellen, ob das eigentlich noch so gilt, oder man kann die Frage stellen, ob das je gegolten hat und ob es nicht eine Art der Darstellung ist. Also ich war für die Grünen schon mal zuständig, als ich ins Hauptstadtstudio kam 2006, wo ich mich an lange, lange Gespräche zum Beispiel mit Renate Künast erinnerte, dass für die Grünen so eine Rechts-Links-Schematisierung schon lange überhaupt keinen Sinn mehr hat. Und es ist bei den Grünen eben auch immer wieder interessant zu fragen, sind die Grünen eine linke Partei. Vor vielen Jahren hat man noch zu zwei Dritteln die Antwort bekommen, ja. Heute ist das sehr, sehr viel weniger so. Immer mit der Antwort, nee, das passt doch gar nicht mehr, dieses Rechts-Links-Schema. Aber an solchen Fragen wie Migration, wie Steuerrecht oder sowas kann man es, wenn man will, eben durchaus noch festmachen. Man kann dann immer sagen, naja, Robert Habeck würde sagen, wir wollen doch alle eine vernünftige Politik. Dann drückt er aus, was seine Gedanken dazu sind und sagt, das wollen doch eigentlich alle und das ist doch weder rechts noch links. Aber ich weiß
kommt
eben
halt
nicht.
Wie immer drauf an, wen man fragt. Ne? Wenn ich so CDU, CSU vor allem wahrnehme, dann würden die dir jetzt den Vogel zeigen, weil die sagen, natürlich ist es eine dezidiert linke Partei wegen dieser, wegen der ideologischen Politik, die die Grünen immer machten.
Ja, ich habe auch nicht gesagt, sie sind keine linke Partei. Ich habe gesagt, die Frage,
die Selbstdarstellung,
ob man dieses Schema akzeptiert oder nicht, das zu hinterfragen, ist für eine Partei nicht neu.
Ist ja auch die Frage, ob man welche Range an Wählern und Wählerinnen man erreichen will. Und wenn man sagt, man steht eben links und hat dieses linke Wählerpotenzial, das man irgendwie ausnutzen will, okay. Oder man möchte ein Stück weit mehr in die Mitte ausgreifen und vielleicht der Union ein paar Wähler klauen, die früher sehr zufrieden waren mit Angela Merkel und jetzt aber Friedrich Merz nicht haben wollen, dass man sagt, dann muss sich eine Partei aber auch breiter aufstellen. Und das ist ja auch was, warum die Union, würde ich jetzt mal sagen, so stark darauf setzt, zu sagen, das ist eine linke Partei, weil die auf keinen Fall wollen, dass die Grünen in die Mitte ausgreifen und sich in irgendeiner Form Volkspartei nennen können.
Übrigens, im Bundestag sitzen die Grünen ja tatsächlich in der Mitte zwischen FDP und SPD, aber das nur am Rande.
Was immer Machtkämpfe sind, die FDP wollte an die Stelle nicht hin.
Das ist nochmal auch eine interessante Frage.
Die FDP
saß
ja auch vorher ganz woanders.
Die saß auch noch weiter rechts. Wenn wir im Parteienspektrum noch ein bisschen weiter nach rechts schauen, wo eben dann CDU, CSU sitzen, Katharina, das ist ja schon auffällig, dass es in den vergangenen Monaten so viel Hickhack gab, Sticheleien von der CSU in Sachen Kanzlerkandidatur. Vielleicht mache ich es ja doch, vielleicht lasse ich mich doch bitten, sagte Markus Söder immer wieder, nicht sehr subtil, sondern mit dem Holzhammer so ein bisschen. Ja, und dann, wir waren beide auf dieser Pressekonferenz Mitte September, stellt sich Markus Söder hin in der Bayerischen Landesvertretung und sagt, der Friedrich Merz macht's und ich bin fein damit, abgesehen von dieser etwas komischen Wortschöpfung. Ist Markus Söder damit wirklich d'accord, dass Friedrich Merz das jetzt macht, und vor allem wird er d'accord bleiben bis zum Wahltag?
Ich glaube, er muss jetzt d'accord sein und fein sein mit dieser Entscheidung, und ich glaube, er weiß auch, dass ihm eigentlich gar nichts anderes geblieben ist. Also es gibt ja so ein paar Erzählungen, welchen Werdegang diese Kanzlerkandidatenfrage genommen hat. Das wird ja schon ewig, ne, die Frage gestellt, und hieß es immer, wir entscheiden das im Spätsommer, wir entscheiden das nach den Landtagswahlen im Osten. Und dann gab es ja kurz vor diesem Septembertermin eben noch so ein paar Einlassungen von Markus Söder. Er würde ja für jedes Amt auch zur Verfügung stehen. Das waren so die üblichen, Florett ist da nicht sein Ding, das waren die üblichen Äußerungen, die es gab. Und dann hatten wir einen Termin, auf dem Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen ganz spontan verkündet hat, dass er sich hinter Friedrich Merz stellt. Und den Tag danach gab es diese besagte Pressekonferenz von Markus Söder und Friedrich Merz, wo dann Markus Söder Friedrich Merz in der Bayerischen Landesvertretung, das glaube ich, ist auch ein Zugeständnis in Richtung Markus Söder, Friedrich Merz zum Kanzlerkandidaten krönen durfte. Die Sache ist die, glaube ich, dass Markus Söder zwar bessere Umfragewerte, bessere Beliebtheitswerte hat als Friedrich Merz, aber er in der CDU 2021 ziemlich viel verbrannte Erde hinterlassen hat, indem er ständig gegen Armin Laschet ausgeteilt hat.
Der damalige Kanzlerkandidat.
Genau, das war die Kanzlerkandidatenfrage. Und als Armin Laschet dann Kanzlerkandidat der Union war, hat er es nicht lassen können, bis zwei Wochen vor Bundestagswahltermin immer wieder zu sticheln. Und es gibt viele in der CDU, die sagen, das hat uns möglicherweise ein paar Prozentpunkte, vielleicht ein 0, irgendwas gekostet, aber auf dem Weg in Richtung Mehrheit dann doch etwas, und deswegen wollen wir diesen Markus Söder nicht als Kanzlerkandidaten. Ich glaube auch, dass er die Füße stillhalten wird. Ich glaube, der Machtkampf wird eine Etage unter Friedrich Merz stattfinden, nämlich zwischen Markus Söder und Hendrik Wüst, weil Markus Söder das Hendrik Wüst, glaube ich, nicht verzeihen wird, dass Hendrik Wüst vor ihm rausgegangen ist und gesagt hat, Merz ist Kanzlerkandidat, das wollte Markus Söder machen.
Aber er stichelt ja schon wieder Markus Söder, wenn ich an Schwarz-Grün denke. Also diese Absage an die Zusammenarbeit mit den Grünen, das Lästern über die Koalition, die schwarz-grünen Koalitionen, die es ja gibt in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein, mal ganz abgesehen von Kretschmann, Baden-Württemberg, aber da macht er ja Friedrich Merz jetzt auch schon wieder das Leben schwer. Es ist ja hanebüchen, jetzt eine Koalition mit den Grünen ausschließen
Zu
wollen.
Würde ich auch sagen, ich weiß, mir fehlt die Fantasie, wie das am Wahltag aussehen wird, wenn die einzige Option ist Schwarz-Grün, so. Aber ich glaube.
Oder Schwarz-BSW.
Oder Schwarz-BSW, genau, wenn die, ne, also da weiß ich noch nicht, was er dann machen wird, aber wir wissen auch, Markus Söder ist flexibel genug, um das dann am Ende des Tages verkaufen zu können als Wendung. Man merkt aber schon, dass er das ausschließt, ist nicht neu. Das hat er getan.
Aber was
für
verspricht
Bayern.
Er sich davon?
Der verspricht eigentlich? Sich davon. Polarisierung.
Ja, aber er muss ja mit irgendwem regieren.
Ja, er muss mit jemandem regieren, und er verspricht sich davon aber mehr Stimmen für die Union, weil er, gerade die CSU, sagt, wenn wir eine Koalition mit den Grünen nicht ausschließen, dann sagen die Wähler und Wählerinnen zu uns, ihr macht es doch am Ende sowieso mit den Grünen, das ist doch das, was ihr eigentlich wollt, und wir wollen die Grünen nicht, also in der Regierung, und dann wählen wir ja die CDU auch nicht. Also die sehen eine so starke Ablehnung gegen die Grünen in der Wählerschaft der Union, dass Markus Söder sagt, es bringt uns mehr, es auszuschließen. Und dann geht er in Bayern sogar diese unglückliche Koalition mit den Freien Wählern ein, die ja auch nicht rund läuft, aber die ihm offenbar lieber ist als mit den Grünen. Und versucht das jetzt eben auch im Bund. Während Friedrich Merz wiederum ja sagt, ich hätte gerne eine Situation wie in Hessen, nämlich dass die CDU so stark ist, dass gegen sie nicht regiert werden kann, aber dass wir es uns ausruhen können. Das ist ja eigentlich auch der klügere Weg, zu sagen, wir schließen nichts aus, sondern wir können mit zwei möglichen Koalitionspartnern verhandeln und uns jeweils schauen, was geht da eigentlich und in welchem Bereich geht etwas. Und man muss ganz genau hinhören, Friedrich Merz wird jetzt auch etwas strikter und sagt, mit diesen Grünen nicht, so wie die Grünen im Moment aufgestellt sind, nicht. Das heißt, wenn sich bei den Grünen nichts verändert, kommt er da auch nicht wirklich gut raus. Da muss er schon gute Argumente haben, um mit denen in eine Koalition zu gehen. Und wenn man auch mal hinhört, ist es in der CSU Markus Söder, aber zum Beispiel ein Alexander Dobrindt, der Landesgruppenchef der CSU, der ist da nicht ganz so scharf. Der schließt es zwar auch aus, aber
der argumentiert strategisch,
genau,
so kann man es vielleicht sagen.
Es dringt schon immer durch, dass er auch weiß, dass er im Fall der Fälle mit den Grünen koalieren müsste. Also das ist, das glaube ich, wird aber jetzt, es steht Parteitag jetzt an, am Wochenende der CSU, das wird ein auch Friedrich Merz Gründungsparteitag, der tritt da auf am Samstag, am zweiten Tag. Und dann werden wir sicher auch erleben, dass er da auch auf dieses Thema Schwarz-Grün eingehen muss und in welcher Schärfe er da eingeht, weil Markus Söder wird am Freitag in seiner Rede definitiv vorlegen, da bin ich mir sicher.
Aus der CDU hatte ich gehört, aus der CSU hatte ich mal gehört, naja, die Grünen biedern sich gerade so an, Gudula. Ist das denn überhaupt so, dass sich die Grünen wirklich so krass einschießen auf das Thema Schwarz-Grün?
Ich würde erstmal noch gerne zur Union, zu den Grünen was sagen oder was fragen, Katharina. Du hast jetzt sozusagen eine klare Interpretation angeboten, warum die Grünen Feindbild sind oder warum man dieses Feindbild nochmal verstärkt. Die andere Interpretation wäre, und ich könnte mir vorstellen, dass beide richtig sind, dass gerade mit der Person Robert Habeck eben auch versucht wird, da etwas aufzubauen, was potenzielle Unionswähler anziehen kann, die sich aber in einer konservativer werdenden Union nicht mehr wiederfinden. Das Schlagwort dazu von beiden Seiten, sowohl von den Grünen als auch von der Union, unterschiedlich emotional besetzt, ist die Merkel-Lücke. Wie groß, glaubst du, ist da die Sorge in der Union?
Ich glaube, dass die schon auch da ist und dass man das gerade in Baden-Württemberg auch sieht, was da passieren kann, dass Fall der Fälle halt die Grünen möglicherweise vor der Union liegen. Gleichzeitig sind es ja diese Grünen, die möglicherweise in diese Merkel-Lücke passen, Robert Habeck jetzt mal ausgenommen, denn der ist sowas wie ein rotes Tuch in der Union, die ja anschlussfähig wären an die Union in einer Koalition. Also ein, weiß ich nicht, Cem Özdemir zum Beispiel, wäre ja so jemand, mit dem kann man sicher reden in der Union. Also das sind Leute, da ist die Ablehnung vielleicht nicht ganz so groß. Das ist, ne, es ist zweischneidiges Schwert.
Und dann die Frage, Anbietern durch die Grünen an die Union, ist jetzt wieder die Frage, wen man fragt. Ich hatte eben gesagt, es gibt natürlich jetzt im Vorfeld teilweise unter der Decke, teilweise offener auch die starken Kritikbewegungen. Es gibt Canan Bayram in Kreuzberg, die gerade gesagt hat, dass sie nicht wieder antritt.
Eine sehr linke Vertreterin der Partei.
Das ist die direkt gewählte Abgeordnete von Kreuzberg-Friedrichshain, Nachfolgerin des immer direkt gewählten und ersten direkt gewählten Christian Ströbele, der auch Parteivize war und auch für manche eben Leitbild in der Partei, für andere Hassobjekt. Das mag auch Gründe im Wahlkreis haben, aber es ist ja nicht das Einzige. Es ist auch nicht nur der Bundesvorstand der Grünen Jugend, der nicht nur zurückgetreten, sondern auch aus der Partei ausgetreten ist, sondern es sind auch in Bayern, in Hamburg mindestens Teile ausgetreten und anderswo. Das ist vielleicht nochmal was anderes, weil die wirklich teilweise auch eine sozialistische Partei wollen. Die wollen was anderes. Aber trotzdem, es gibt eben tatsächlich eine Kritik, von der wir noch sehen müssen, wie groß sie ist. Das nochmal zu diesem März mit diesen Grünen nicht. Gleichzeitig die Frage des Anbieterns an die Union. Das ist wiederum etwas auch wieder, wenn ich seit 2006 mich erinnere an Diskussionen mit Grünen, hat man im Prinzip seit Rot-Grün gesagt, wir machen uns in dieser damaligen, die Älteren erinnern sich, Koch-Kellner-Situation nie wieder von der SPD abhängig. Und deswegen ist immer klar, wir sind auch koalitionsfähig mit der Union, eine andere Alternative haben wir nicht. Und da kommt möglicherweise im Moment eben dazu, dass man ohnehin keine andere Alternative hat, weil eine Alternative Rot-Grün nicht wahrscheinlich ist und die Ampel will ganz bestimmt niemand mehr, wenn es irgendwie anders geht.
Rot-Grün wäre halt eine Minderheitsregierung, die nicht stattfinden
echt,
wird.
Insofern, echt Minderheitsregierung, ja. Genau. Und
also das stand jetzt, wir wissen es ja nicht.
Genau. Genau. Nein, und insofern sind das sicherlich immer Teile, die so oder so Signale geben, aber ich finde es schon auffällig im Moment, was im Bundesrat passiert ist, wo es aus den zwei Schwarz-Grün und einem Grün-Schwarz regierten Bundesland, das heißt also Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg, ein gemeinsames Papier gegeben hat, was wirklich auch nochmal deutlich bei den Grünen ungeliebte Fragen des Sicherheitspakets vertieft. Gerade was auch Migration betrifft, das heißt, was auch, wo es auch nochmal um Abschiebungen selbst nach Syrien, Afghanistan geht, das sind Signale, die es vor kurzem bei den Grünen noch nicht gegeben hätte. Es gibt Aussagen eben jetzt auch wieder von der möglichen, von der designierten neuen Vorsitzenden Franziska Brandner oder auch von Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsvizepräsidentin, die da sich sehr offen zeigen. Also das ist etwas, was derzeit auffällt und was aber eben auch nicht ganz neu ist, was nur ein neuer Zungenschlag ist.
Das wird auch argwöhnisch betrachtet, sage ich mal, bei den Sozialdemokraten, die das natürlich auch wahrnehmen. Und da geht dann Strategie wieder in eine ganz andere Richtung. Da stellt man sich auch schon auf Schwarz-Rot wieder ein. Und da sind wir dann wieder bei dem Personaltableau. Da sind wir bei Lars Klingbeil, der da eine gewichtige Rolle spielen wird. Also ich bezweifle, dass wirklich alle noch dran glauben, dass man die Bundestagswahl mit Olaf Scholz noch wieder wird gewinnen können. Natürlich wird dann immer wieder gesagt, ihr habt es ja auch 2021 nicht geglaubt und dann hat es geklappt. Aber es spricht ja einiges dafür, dass man sich wieder mit der Union arrangieren muss. Und da ist dann Lars Klingbeil meiner Ansicht nach der starke Mann. Das würde dann der Vizekanzler und Matthias Mürsch wird dann wahrscheinlich im Kabinett landen. Aber natürlich macht man sich auch da Gedanken, wie geht das zum Beispiel in der Klimapolitik weiter. Da ist Matthias Mürsch eben der Vorreiter, der schon in der letzten großen Koalition gesagt hat, wenn wir hier nicht ein Klimaschutzgesetz bekommen, dann steigen wir aus. Da hatten wir ja das große Thema, wir machen eine Halbzeitbilanz, stellen die Koalition mit der Union in Frage, ist dann nicht passiert. Aber die Sorge ist natürlich groß, wenn die Union stark sein sollte mit Friedrich Merz. Man müsste mit dieser Union regieren, dass man gerade auf dem Feld der Klima-Energiepolitik wieder die Rolle rückwärts macht oder einen gehörigen Schritt zurück macht. Das höre ich immer wieder, dass da Ängste da sind, dass man eben auf dem Weg des Ausbaus der erneuerbaren Energien beispielsweise nicht so weiter vorangeht wie bisher.
Ich finde ja, also ist interessant, dass es das auch wieder so eine Reromantisierung der GroKo stattfindet, ja, gerade bei der Union, weil ehrlicherweise so toll war es ja jetzt auch nicht.
Ja, aber ist das nicht sowas, dass man halt jetzt weiß, was sind die Alternativen? Es gibt halt nicht viele Alternativen und es ist auch nicht so, dass man, ja, nach 3 Jahren hat man jetzt halt eben die Ampelerfahrung ein bisschen deutlicher noch oder präsenter als die große Koalition.
Die GroKo war harmonischer als die Ampel.
Das stimmt, die war auch harmonischer als Schwarz-Gelb. Ich glaube, Schwarz-Gelb war wirklich am Ende eine wirklich schwierige Erfahrung für beide Seiten, die ja dann dazu geführt hat, dass die FDP aus dem Bundestag geflogen ist. Aber es gibt ja auch in der Union nicht nur diejenigen, die sagen, die SPD ist eigentlich unser präferierter Partner, wo es mit der SPD auch viele Fragen gibt. Also muss man auch sagen, Ukraine-Politik, Außenpolitik,
Wirtschaftspolitik,
das sind Dinge, da ist man also gerade bei der Ukraine-Politik, Verteidigungspolitik möglicherweise den Grünen näher, als man es der SPD ist. Aber ist das von Gudula angesprochene Ansinnen aus diesen 3 Bundesländern, aus diesen schwarz-grünen, grün-schwarzen Bundesländern, Bundesrat, das ist ja nicht nur angetrieben gewesen von den Grünen, sondern da hat sich ja ein Daniel Günther hingestellt.
Ministerpräsident Schleswig-Holstein.
Genau, und ein Hendrik Wüst, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen, und haben das als tolles, großes Projekt verkauft.
Ja, das mussten sie auch tun, weil sie immer wieder Gegenwind von Söder bekommen
aber
haben.
Das war ja die Provokation von Söder. Das ist auch dieser Entschließungsantrag, in dem eben diverse Maßnahmen in der Sicherheits- und in der Migrationspolitik sind, die nicht wirklich originäre grüne Ideen sind. Die Initiative kam aus NRW und Nordrhein-Westfalen hätte sich auch andere Bundesländer suchen können, um das zu machen. Aber hat sich gerade diese beiden Bundesländer dafür ausgesucht. Und das, finde ich, ist nicht nur ein Anbiedern der Grünen an die Union, sondern es ist auch ein Signal aus diesen Bundesländern zu sagen, in Richtung Bund, in Richtung Merz, aber auch eben in Richtung CSU, schaut mal, man kann mit den Grünen auch im Bereich Sicherheit und Migration etwas machen. Gerade, finde ich, mit dem Landesverband Schleswig-Holstein, der ja eher doch ein Linker.
Und von Seiten der Grünen ist es eben nochmal dann zumindest in der Verkaufe auch die Ansage, man kann im demokratischen Spektrum über die vermeintlichen Grenzen hinweg Entscheidungen fällen, die sozusagen die Ränder nicht befeuern. Das wiederum würde aber natürlich nur ein Teil der Grünen so benennen.
Allianz der Mitte nennt's Wüst.
Wollen wir noch einen Moment über Außenpolitik reden?
Ich wollte gerade formulieren, Frank, als jemand, der sich hier im Hauptstadtstudio auch viel um Außenpolitik kümmert, ist mir natürlich der Name Matthias Mürsch, habe ich gestern gedacht, das kann ja lustig werden.
Genau.
Als die Entscheidung kam, Matthias Mürsch wird neuer Generalsekretär der Sozialdemokraten, weil Matthias Mürsch einer ist, der ist jetzt nicht gerade Team Ralf Stegner in der Sachen Ukraine-Politik, aber eben auch nicht Team Boris Pistorius, sondern einer, der schon auch immer wieder in Richtung Russland guckt, wir müssen da, ich rede mich jetzt in Kopf und Kragen. Frank, sag du es mal, wie
ja, das sollst du auch. Danach wollte ich dich nämlich fragen, wie du das einschätzt. Also der Hintergrund ist ja,
dass er halt nicht so knallhart gegen Russland schießt, wie es andere in der SPD und andere in der Bundesregierung tun.
Und die Nähe
zu Gerhard Schröder. Als Gerhard Schröder vergangenes Jahr, jetzt ziemlich genau vor einem Jahr geehrt wurde, 60 Jahre Parteimitgliedschaft SPD, war es der Hannoveraner Vorsitzende Matthias Mirsch, der Gerhard Schröder diese Party ausgerichtet hat.
Genau. Und Matthias Mirsch ist ja gewissermaßen dann auch ein Zögling von Gerhard Schröder. Da war immer ein enges Verhältnis, da hat er auch mit ihm nicht gebrochen, so habe ich das wahrgenommen. Er hat dann eine launige Rede gehalten, wurde dann so argumentiert, wenn einer, egal wer es ist, 60 Jahre in der Partei ist, dann muss man den halt ehren. Aber er hätte es ja auch anders machen können und er war dann auch zum 80. Geburtstag. Das war ihm, glaube ich, ein bisschen unangenehm. Da ist er dann fotografiert worden, als er hier aus dem Restaurant, aus einem feinen Restaurant in Berlin rausgekommen ist, Matthias Mirsch mit Gerhard Schröder. Also er hat nicht mit Gerhard Schröder gebrochen, so wie die meisten oder sehr viele in der SPD. Man hatte ja auch versucht, Gerhard Schröder aus der SPD rauszuschmeißen, ist nicht gelungen. Und Kevin Kühnert hat es natürlich ganz anders gemacht. Da war die maximale Distanzierung von Gerhard Schröder und in dieser ARD-Doku zum 80. von Schröder hat der ihn ja, Kühnert, auch als einen armen Wicht abgetan. Und da ist ein ganz anderes Verhältnis, ja. Und das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen, weil du dich ja auch viel mit diesen außenpolitischen Themen beschäftigst. Der eine oder andere versucht das ja jetzt auch auszugraben und nach vorne zu ziehen, diese Russlandnähe, die es da möglicherweise gibt, oder dieses Ansprechen der Anhänger in der Sozialdemokratie, die gerade in Ostdeutschland, die immer noch eine gewisse Sympathie empfinden oder viel mehr Verständnis empfinden für Russland. Ich würde sagen, da hat er vielleicht auch den Vorteil, dass er auch auf dem Feld dann Scholz dazu drängen kann, mehr noch zu tun, obwohl er das ja, der Kanzler jetzt selber auch versucht, diplomatische Initiativen zu ergreifen. Das ist ja der große Wunsch von Olaf Scholz, jetzt Putin mit an den Verhandlungstisch zu bekommen auf einer Friedenskonferenz und zu sagen, wer hat's gemacht? Ich habe es geschafft. Genauso als es um die Frage des Atomwaffeneinsatzes ging, da rühmt sich ja Olaf Scholz bis heute dafür, dass er nach China gereist ist und dann eben die chinesische Aussage bekommen hat oder die Warnung der Chinesen in Richtung Russland, bloß keine Atomwaffen einzusetzen. Also diese Karte versucht ja Scholz zu spielen und wird da jetzt unterstützt von Mirsch.
Also ich glaube, dass die CDU-CSU natürlich, was sie ja auch öffentlich sagen, die Wirtschaftspolitik nach vorne stellen wollen im Wahlkampf. Aber natürlich wird die Ukraine-Politik eine Rolle spielen. Und da wird es dann natürlich von Seiten der Gegnerinnen und Gegner der Sozialdemokraten, die werden natürlich die Person Matthias Mirsch schön versuchen, vor sich herzutreiben. Stichwort Gerhard Schröder, Stichwort klares Bekenntnis zur Ukraine oder nicht. Und umgekehrt, glaube ich, wie du sagst, wird Matthias Mirsch in der SPD auch dafür sorgen können, so ein bisschen, vereinfacht gesagt, Klientel in den ostdeutschen Bundesländern zu bespielen, nach dem Motto, schaut her, wir wollen doch sehr wohl mehr Diplomatie und dafür stehe ich ja auch ein Stück weit ein.
Schadet das denn, frage ich mich gerade, ob das wirklich der SPD zwingend schaden muss?
Also ich glaube indirekt, weil in der SPD dann das Fass wieder aufgemacht wird, weil dann innerhalb der SPD sich wieder viele zu Wort melden und sagen, wir stehen zu Gerhard Schröder so oder so. Das kann dann wiederum von anderen aufgegriffen werden. Schaut her, die zerlegen sich, die sind sich nicht mal bei diesem Gerhard Schröder einig.
Ist das nicht was man unter der Decke macht, sodass das...
Nee, ich glaube nicht. Dazu tragen ja auch wir als Medienleute bei.
Aber naja, wir haben das ja jetzt auch gesehen, als Ralf Stegner hier bei dieser Demo teilgenommen hat, an der eben auch Sarah Wagenknecht teilgenommen hat. Am 3. Oktober. Und da gab es ja auch intern, auch in der SPD und auch der eine oder andere hat das öffentlich geäußert, auch Kritik daran. Und das sind ja solche Konflikte, Zerreißproben, die sich durch die Partei, durch die SPD dann ziehen. Und da würde ich dir recht geben.
Es kommt noch ein Punkt dazu. Egal, wer die Wahl in den USA Anfang November gewinnt und vor allem, wenn Donald Trump sie gewinnen sollte, die Präsidentschaftswahl, dann wird auf Europa mehr zukommen in Sachen, wir müssen dann irgendwie auch noch weitere Milliarden mobilisieren, wenn wir der Ukraine weiterhelfen wollen. Und dann wird das Thema sowieso nochmal groß aufkommen.
Und wir hatten aber eben auch schon drüber geredet. Wir haben ja schon gesagt, wir saßen eben schon eine ganze Weile als ganzes Hauptstadtstudio zusammen. Sollte Donald Trump gewinnen, ob das nicht auch die Parteien in Deutschland zum Teil weiter zusammenschweißt im Sinne von...
Das war meine These. Also ne, die sagen wir fast schon Abschlussfrage in diesem Podcast heute könnte ja sein, wird es überhaupt noch 11,5 Monate dauern bis zur nächsten Bundestagswahl oder eben nicht? Und meine These war, dass wenn Donald Trump die Wahl in den USA gewinnen sollte, Präsident wird, dass dann vielleicht in Deutschland so ein, neudeutsch, Momentum entsteht, so eine Stimmung entsteht nach dem Motto, jetzt brauchen wir aber hier Stabilität und dann müssen wir uns nochmal extra am Riemen reißen, um die Ampelkoalition nicht an die Wand zu fahren, wäre meine These.
Also ich halte die auch nicht für unplausibel. Die Frage ist, ob die Ampel dann noch die Kraft hat, sich am Riemen zu reißen und zusammenzustehen. Also ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Stellen, an denen es brechen kann. Der Haushalt ist noch nicht final verabschiedet. Es gibt so Diskussionsthemen wie die Rente, das Sicherheitspaket übrigens, von dem die Bundesinnenministerin heute gesagt hat, man hätte ja ein ganz tolles geschnürt, aber das bröckelt ja auch schon wieder in allen Ecken und Enden. Es gibt viele, viele Punkte, an denen die Ampel noch sich streiten kann und möglicherweise auch brechen kann.
Also. Und ein Bruch braucht auch viel Kraft. Deshalb gehöre ich eher zu denen, die glauben, es geht weiter. Aber in diesen Tagen würde ich keine klare Prognose geben.
Wie siehst du das, Katharina?
Es ist so schwer, mich festzulegen. Es ist wirklich, also das sind immer diese Glaskugelfragen, ne? Und dann legt man sich fest und dann liegt man völlig daneben. Ich würde im Moment eher dazu tendieren, dass sie es nicht schaffen, dass sie versuchen, dass sich jetzt alle schon darauf vorbereiten, dass es vorzeitige Wahlen gibt. Man merkt so ein bisschen, ich glaube, es glaubt jeder noch dran, dass es weiter hält. Aber die SPD, die sagt, wir müssen schnell aufgestellt sein. Die Grünen, die ja auch schon sehr weit vorausschauen. Die FDP, die sowieso ständig an dieser Ampel rumnörgelt und überhaupt kein gutes Haar hier lässt. Also ich finde, es ist klar, dass sich Parteien jetzt aufstellen, weil wir ja nur noch ein Jahr zur Bundestagswahl haben. Aber ich glaube, dass alle schon damit rechnen, dass es möglicherweise früher zu Ende gehen kann. In welchem Szenario auch immer.
Aber damit rechnen heißt ja nicht, dass man es auch will. Genau. Irgendjemand müsste es wollen. Und das sind ganz bestimmt nicht die Grünen. Und das ist ganz bestimmt nicht die SPD, mit deren Kanzler das nach Hause gehen würde.
Also
das
ist deutlich. SPD-Watcher. Meiner Ansicht nach immer mehr darauf hin, dass es nicht bis zum September dauert, im kommenden Jahr, bis zur nächsten Bundestagswahl. Wir haben die Sollbruchstellen Rente, Rentenpaket 2 und eben den Haushalt. Und da spielt Steffen Trump sicherlich auch noch eine Rolle, denn das passt auch zeitlich. Das Rentenpaket und der Haushalt, die Haushaltsbereinigungssitzung, die große abschließende Sitzung, das alles soll Mitte November sein. Und dann wissen wir, ob Trump möglicherweise. Also ich gehe mal davon aus, dass wir es dann wissen. Genau, da wissen wir nicht, wie lange gezählt werden muss. Aber dann könnte das noch eine Rolle spielen, dass man sagt, Trump wird jetzt Präsident. Da müssen wir uns hier am Riemen reißen. Da muss die Ampel doch noch fortgeführt werden, dass dann solche Überlegungen eine Rolle spielen. Aber ansonsten, Christian Lindner hat so oft mit Koalitionsbruch gedroht. Er müsste jetzt eigentlich dann mal Butter bei die Fische tun. Und er muss ja auch irgendwie sich profilieren. Das versucht er ja die ganze Zeit. Und nach Wegen suchen, die FDP auch im Bundestag zu halten. Ein Punkt noch, wenn ich darf. Bei der SPD, wenn es da weitergeht, dann wird es meiner Ansicht nach spannend. Also wenn es mit der Ampel weitergeht, wird Olaf Scholz dann wirklich der Kanzlerkandidat? Denn das ist noch nicht ausgemacht. Ich weiß, das ist ein Thema für den nächsten Podcast.
Das wollte ich gerade sagen. Aber exzellentes Thema für den nächsten Politik-Podcast.
Oder übernächsten.
Wir schreiben jetzt aber alle eine Liste mit unseren Prognosen.
Ja, und beim nächsten Mal gucken wir mal.
Der Kamala Harris-Moment, der würde eigentlich auch in Deutschland gebraucht.
Also da müssen wir
Boris Pistorius ins Spiel bringen würde. Und wenn das so weitergeht mit den Umfragen bei der SPD, 15% oder weniger, dann wird die Unruhe sicherlich im Sommer wachsen. Und der Krönungsparteitag für Olaf Scholz, der soll es im Juni sein. Und dann soll auch Matthias Mirsch erst zum Generalsekretär gewählt werden. Also ich frage mich, ob die das nicht noch vorziehen.
Da haben wir noch einiges auf dem Zettel stehen. Apropos auf den Zettel schreiben, darf ich noch eine E-Mail vorlesen? Wenn euch das nicht stört, Kilian hat uns geschrieben. Hallo, bitte mehr Sendungen produzieren, Ausrufezeichen, zum Beispiel zur Neuordnung der Grünen. Kilian, ich hoffe, diese Folge heute war in deinem
Sinne, eure E-Mails bitte schreiben an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Ihr erreicht uns außerdem über WhatsApp und Signal jeweils unter 0160 9130 7007. Danke euch und danke an Elena Gorgis, Redakteurin dieser Podcast-Folge. Danke auch an Frank Klein, verantwortlich für Ton und Technik. Im Studio waren heute
Katharina Hamberger,
Gudula Götter
und Frank Kapellan.
Tschüss und bis bald. Ich bin Steffen Wurzel. Übrigens, wenn ihr noch mehr hören wollt, wir haben in der Deutschlandfunk-App eine Menge mehr für alle, die sich für Politik interessieren. Mein Tipp, unser Podcast Der Tag.
Dass die Industrie und die Unternehmen nach Fachkräften rufen, das wissen wir.
Wir erleben eine Zeitenwende.
2026 könnte das 1,5-Grad-Ziel bereits erreicht sein.
Was steckt hinter einer Nachricht? Und was ergibt sich daraus? Unser Podcast Der Tag bietet Orientierung.
Das klingt erstmal gut, aber was heißt das jetzt praktisch?
Wir verabreden uns mit unseren Fachleuten, die Themen ganz lange beobachten und fragen nach, so lange, bis wirklich alles klar ist.
Der Tag. Montags bis freitags ab 17 Uhr in der Deutschlandfunk-App.
Wir wollen nicht Meinung liefern, sondern wir liefern Argumente.
Ich glaube, das lasse ich ungekürzt so drin.